Der Bruder sagte, eine biblische Art und Weise, das zu tun, sei ein Schwur oder ein Gelübde. In der Bibel ist oft die Rede davon, dass man vor dem Herrn ein Gelübde ablegt. Im Grunde geht es dabei um Folgendes: Leg ein Gelübde ab und halte dich daran, setz dich nicht darüber hinweg. Wenn du ein Gelübde ablegst, bindest du dich. Ab diesem Augenblick kommst du nicht mehr davon los. Ich möchte nicht sagen, ihr sollt nun sofort damit beginnen, Gelübde abzulegen, aber ich habe den Grund, warum Gott uns Raum dafür schafft, Gelübde abzulegen, in einem ganz neuen Licht betrachtet. Er gibt uns damit die Möglichkeit, eine spezielle Hingabe zu praktizieren, die uns keine Hintertür mehr offen lässt. Die zusätzliche Verpflichtung Gottes, wenn man es so formulieren möchte, liegt in dem Schwur, den er schwört. Und diese Bibelstelle sagt, dass er sehr zornig auf diese Menschen war. Es heißt, er schwur in seinem Zorn. Wir dürfen nie vergessen, dass Gott zornig sein kann und dass es etwas wirklich Schreckliches ist, mit dem Zorn Gottes konfrontiert zu sein. Der Hebräerbrief hat ziemlich viel über den Zorn Gottes zu sagen. Hier wird Gott zornig mit diesen Menschen. Sie haben ihm so lange provoziert. Sie haben es so oft nicht geschafft, sich an seine Maßstäbe zu halten, dass er nicht nur sagt, ihr werdet nicht in meine Ruhe eingehen, sondern sogar schwört, ihr werdet nimmermehr in meine Ruhe eingehen. Nun weiter zur Anwendung dieser Passage aus Psalm 95, lesen wir Hebräer 3,12. Seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jemandem von euch ein böses Herz des Unglaubens sei in der Abkehr vom lebendigen Gott. In manchen Übersetzungen steht Abfall, doch Abkehr ist besser, da das griechische Wort auf etwas hinweist, das man willentlich tut. Eine Abkehr von Gott ist etwas, wozu man sich entscheidet, und genau darum geht es hier. Seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jemandem von euch ein böses Herz des Unglaubens sei in der Abkehr vom lebendigen Gott, sondern ermuntert einander oder ermuntert euch selbst oder ermutigt oder stachelt einander oder euch selbst an jeden Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet werde durch den Betrug der Sünde. Ich möchte euch hier auf den Kommentar in der Studienhilfe verweisen. Eine grundlegende Lektion: Unglaube ist böse, nicht eine Schwäche, die man entschuldigen kann, sondern eine Sünde, über die man Buße tun muss. Das Wort, das hier für böse steht, ist ein sehr starkes Wort. Ich denke, eines unserer grundlegenden Probleme besteht darin, dass wir nur zu gerne Nachsicht mit unserem eigenen Unglauben haben. Wir denken, es sei ganz natürlich, nicht so viel Glauben zu haben, und wenn ich nicht glaube, sei das nicht weiter schlimm. Doch die Bibel sagt etwas anderes: Ein ungläubiges Herz ist ein böses Herz. Es wird uns in ernste Schwierigkeiten bringen. Dann haben wir hier einen zweifachen Schutz vor dem Fehler, Unglauben groß werden zu lassen. Zunächst der individuelle Schutz in Vers 12: Sehet zu, Brüder. Also achtet auf euch selbst. Und dann in Vers 13 der kollektive Schutz: Ermuntert bzw. ermahnt euch selbst. Das ist so wichtig, dass man es jeden Tag tun muss. Ich frage mich, ob wir das auch nur ansatzweise ernst nehmen. Dies impliziert nämlich einen Lebensstil unter Christen, in dem wir einander jeden Tag ermahnen können. Es muss eine Art Beziehung geben, in der dies möglich ist. Ich habe festgestellt, dass viele Menschen nicht ermahnt werden möchten. Dennoch ist es ein Gebot der Bibel. In gewisser Hinsicht geht es dabei um Leben und Tod. Ich muss es noch einmal sagen, dass es möglich ist, dass ich hier nur meiner Persönlichkeit Ausdruck verleihe, aber ich glaube, dass es nicht so ist. Ich denke, es ist etwas vom Heiligen Geist, dem ich hier Ausdruck verleihe, wenn ich sage, dass Gott dies sehr ernst nimmt, viel ernster, als die meisten von uns bereit sind. Dann machen wir weiter mit Vers 14. Beachtet auch noch, dass es hier heißt, die Sünde sei trügerisch. Paulus spricht in Römer 7 von der Sünde, als sei sie eine Person. Sie täuscht uns, sie betrügt uns, sie nutzt uns aus und sie tötet uns. Hier betont der Autor des Hebräerbriefs noch einmal, dass die Sünde trügerisch ist. Das heißt, man meint, man sei im Recht und man finde nichts Schlechtes an dem, was man selbst tut. Ich möchte euch eins sagen. Wenn ihr die Ermahnung aufrichtiger und qualifizierter Mitchristen ignoriert oder ihr widersteht, seid ihr nicht im Recht. Das ist an sich schon ein sicherer Beweis. Du glaubst, du seist im Recht? Du fühlst vielleicht, dass du recht handelst? Doch wenn du diese Einstellung hast, bist du nicht im Recht. Vers 14. Denn wir sind Teilhaber des Christus geworden. Vergesst nie, dass Christus immer auch der Messias heißt. Wenn, ein sehr starkes Wenn wir den Anfang unserer Zuversicht bis zum Ende standhaft festhalten. Was steht hier? Haltet den Anfang eurer Zuversicht bis zum Ende standhaft fest. Beachtet wiederum die Formulierung bis zum Ende. Wie immer ist der Blick auf das Ende gerichtet. Und wiederum heißt es, wir müssen es festhalten. Beachtet auch, dass hier nicht das Wort Redefreiheit steht, sondern das Wort, das am Anfang des Hebräerbriefs für die Substanz des Vaters verwendet wird. Erinnert ihr euch? Vielleicht schlagen wir nochmal kurz Hebräer 1,3 auf. Dort heißt es über den Sohn Gottes, er, der die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit ist und die exakte Repräsentation seiner Substanz. Seht ihr hier das Wort Substanz? Es erscheint zugegebenermaßen nicht in allen Übersetzungen. Aber es bezeichnet etwas, das unter etwas anderem liegt. Wir gingen darauf ein, als wir uns mit dieser Passage beschäftigten. Dasselbe Wort finden sich auch in Hebräer 11,1. Der Glaube ist die Substanz von Dingen, auf die man hofft. Unser Glaube ist das, was unter unserer Hoffnung liegt. Unser Glaube ist die Grundlage. Er bezeichnet also die Basis, die Gewissheit, die Zuversicht. Aber es ist nicht das Wort, über das wir eben erst sprachen und das, wie gesagt, Redefreiheit bedeutet. Ich hoffe, ich verwirre euch nicht. Diese Worte sind ohnehin in gewisser Weise miteinander verwandt. Der Hebräerbrief unterstreicht mit allem Nachdruck, dass du Zuversicht haben musst und dass es nicht gut ist, furchtsam zu sein oder halbherzig oder nur ein wenig zu glauben. Die Betonung liegt auf einer starken, nach außen hin bekräftigten Zuversicht. Wir wollen vorläufig nicht über Vers 14 hinausgehen, da wir hier einen sehr wichtigen Punkt angelangt sind. Ich lese noch einmal. Denn wir sind Teilhaber des Christus geworden, wenn wir den Anfang unserer Zuversicht oder Gewissheit bis zum Ende standhaft festhalten. Hier haben wir am Anfang einen sehr kurzen Satz. Denn wir sind Teilhaber des Christus geworden oder Christus teilhaftig geworden. Es sind nur ein paar Worte. Aber sie bedeuten sehr viel. Wenn wir nicht in gewissem Maße begreifen, was in diesen Worten steckt, werden wir auch nicht wertschätzen können, was im folgenden Kapitel über das Erbe gesagt wird. Denn unsere Ruhe ist aufs Engste mit unserem Erbe verknüpft. Ich möchte deshalb hier kurz innehalten und gemeinsam mit euch analysieren, was es bedeutet, Christus teilhaftig zu sein. Und das ist eine jener Formulierungen in der Bibel, deren Bedeutung man nie wirklich ganz ergründen kann. Ich habe in der Studienhilfe 7 verschiedene Dinge aufgeführt, an denen wir Anteil haben bzw. derer wir teilhaftig sind. Die Liste ist sicher nicht vollständig, aber ich möchte sie kurz gemeinsam mit euch durchgehen. Erstens, wir haben Anteil an seiner Gerechtigkeit. Wisst ihr, wo zum ersten Mal im Neuen Testament das Wort Charisma auftaucht? In Römer 5,17. Ihr wisst, dass das Wort Charisma Gabe bedeutet. Und die erste Gabe ist Gerechtigkeit. Rein vom natürlichen Denken her würde man nicht zu dieser Schlussfolgerung gelangen. Aber es ist eigentlich logisch. Solange wir nicht gerecht gemacht worden sind, kann Gott nichts weiteres für uns tun. Das Erste, was Gott in seinem Bestreben, uns zu helfen, macht, ist, uns an den Ort der Gerechtigkeit zu bringen. Römer 5,17. Denn wenn durch die Übertretung des einen, das ist Adam, der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche die Überschwänglichkeit der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. Beachtet, dass Gerechtigkeit eine Gabe ist, die man durch den Glauben an Jesus Christus empfängt. Wir bezeichnen das als verliehene oder zugeteilte Gerechtigkeit. Es gibt noch einen anderen Aspekt der Gerechtigkeit, nämlich Gerechtigkeit, die sich in Taten auswirkt. Sie wird mit dem Kleid einer Braut verglichen, das Faden für Faden gewirkt werden muss. Das ist die Gerechtigkeit, die sich auswirkt. Das feine Leinen sind die gerechten Taten der Heiligen, nicht die Gerechtigkeit, die man gleich am Anfang durch Glauben an Christus empfängt, sondern die Gerechtigkeit, die sich im Leben auswirkt. Wir haben es hier also mit dieser sogenannten verliehenen oder zugeteilten Gerechtigkeit zu tun. Gott rechnet uns Gerechtigkeit zu. Sie ist eine Gabe. Und es ist immens wichtig zu erkennen, dass mit dieser Gabe alles anfängt. Wenn du nicht wirklich glaubst, dass du für gerecht erachtet worden bist, wirst du ständig mit dem Gefühl, du seist schuldig, unwürdig und unzulänglich zu kämpfen haben. Wenn wir also zu Teilhabern Christi gemacht werden, werden wir zu Teilhabern seiner Gerechtigkeit gemacht. In 2. Korinther 5,21, einer meiner Lieblingsstellen, heißt es: Den, der Sünde nicht kannte, also Jesus, hat er, Gott, für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Das ist der große Tausch. Jesus wurde mit unserer Sündhaftigkeit zur Sünde gemacht, damit wir mit seiner Gerechtigkeit gerecht gemacht würden. Nicht, indem wir es uns verdienen, sondern indem wir es glauben. Es ist ein kostenloses Geschenk. Man kann es sich nicht verdienen. Sobald man diese Gerechtigkeit hat, muss sie sich auswirken. Doch wenn du sie nicht im Glauben empfängst, hast du auch nichts, was sich auswirken könnte. Du musst deshalb mit dieser Transaktion des Glaubens beginnen. Du bist für genauso gerecht erachtet worden wie Jesus. Viele von euch kennen meine Definition von gerechtfertigt. Sie lautet: gerecht gemacht, so als hätte ich nie gesündigt. Die Gerechtigkeit, die ich habe, hat nie gesündigt. Die Gerechtigkeit Jesu zeigt nicht die allergeringsten Anzeichen von Schuld. Und somit haben wir also Anteil an seiner Gerechtigkeit. Das ist ein Teil davon, dass wir Christus teilhaftig bzw. Teilhaber Christi sind. Zweitens. Als nächstes haben wir Anteil an seinem Leben. Gehen wir zurück zu Römer 6,23, einem Lieblingsvers der Baptisten und ohne Frage einem sehr guten Vers. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus unserem Herrn. Gnadengabe ist wieder dieses Wort Charisma. Sobald du Gerechtigkeit empfangen hast, bist du auch qualifiziert dafür, Leben zu empfangen. Die Reihenfolge ist sehr wichtig. Gott könnte einem Sünder, der immer noch schuldig ist, kein Leben geben. Deshalb müssen wir als erstes seiner Gerechtigkeit teilhaftig werden. Und weil wir das Neue Testament nur sehr unzureichend studieren, kommen viele von uns niemals an diesen Punkt. Ich denke, es sind einige unter euch, die noch nie mit dieser Frage des Gerechtgemachtwordenseins zurechtkommen. Und ihr habt deshalb ständig mit Schuldgefühlen, dem Gefühl der Unwürdigkeit und Unzulänglichkeit zu kämpfen. Und ihr werdet dagegen ankämpfen, bis ihr wisst, was das Evangelium lehrt. Euer Problem ist Unwissenheit. Noch eine weitere Schriftstelle hierzu, Kolosser 3,3. Denn ihr seid gestorben. Im Griechischen heißt es genau genommen, ihr starbt. Das ist wichtig. Das geschah in einem bestimmten Augenblick. Als Jesus starb, starbt auch ihr. Das ist eine historische Tatsache, ihr starbt. Und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Das ist ein ziemlich sicherer Ort, nicht wahr? Wie viel kann euch dort noch etwas anhaben? Aber seht ihr, es ist ein verborgenes Leben. Wenn du dich damit brüsten möchtest, kommst du aus der Verborgenheit heraus. Wenn der Christus, unser Leben, geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Das ist auch wieder so ein unergründliches Statement. Christus ist unser Leben. Es ist unerschöpflich. Es ist gleichgültig, wie viel man davon nimmt, es ist unerschöpflich. Christus ist unser Leben und wir sind Teilhaber seines Lebens. Der nächste Punkt, und das ist der Punkt, an dem immer alle Halleluja rufen, wir haben Anteil an seinem Leiden. Wenn du nicht Halleluja sagst, hast du nicht die richtige Perspektive. Wir machen uns falsche Vorstellungen über das Leiden. Ich finde da ein kleines englisches Büchlein recht hilfreich. Ich las es in einer Zeit, als ich Hilfe brauchte. Ihr würdet natürlich nicht glauben, dass Prediger jemals Hilfe brauchen, aber in diesem Augenblick brauchte ich Hilfe. Das Büchlein stammt vom selben Autor, der schon Für den Thron bestimmt schrieb, nämlich Paul Bilheimer. Es heißt auf Englisch Don't waste your sorrows, sinngemäß, vergeude deine Sorgen nicht. Im Wesentlichen geht es in diesem Buch darum, dass Leid, wenn man es in der rechten Art und Weise annimmt, ein Segen ist. Es wird Dinge für dich und in dir bewirken, die nichts anderes zu bewerkstelligen vermag. Ich weiß, dass ich nicht so weit bin wie Paulus. Ich habe mich oft gefragt, ob ich mit ihm sagen kann, ich möchte ihn erkennen und die Gemeinschaft seiner Leiden. Ich muss immer wieder zum Herrn sagen, Herr, ich bin mir nicht sicher, ob ich schon so weit bin, dass ich das sagen kann. Bitte sei geduldig mit mir. Wir sehen uns noch eine Schriftstelle an, nämlich Römer 8,17. Hier sehe ich ein gewaltiges Defizit in vielen Predigten, die heute gehalten werden. Es wird fast nie etwas über den Stellenwert von Leiden und Selbstverleugnung gesagt. Doch ohne diese Aspekte bekommt man ein sehr unausgewogenes Bild vom Christenleben. Vers 16. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben. Erben Gottes und Miterben Christi. Wenn wir wirklich mitleiden, werden wir auch mitverherrlicht werden. Leiden ist die Voraussetzung, um verherrlicht zu werden. Wenn wir nicht bereit sind, mit ihm zu leiden, werden wir auch nicht mit ihm verherrlicht werden. Der nächste Punkt. Wir haben Anteil an seinem Reich. Lukas 22,28. Ihr aber seid es, die mit mir ausgeharrt haben in meinen Versuchungen. Das ist Glaube, versteht ihr? Das ist wahrer Glaube. Er spielt sich nicht in erster Linie im Intellekt ab, sondern dieser Glaube steht dem anderen bei. Und ich verordne euch, wie mein Vater mir verordnet hat, ein Reich, dass ihr esst und trinkt an meinem Tisch, in meinem Reich und auf Thronen sitzt, die 12 Stämme Israels zu richten. Es ist so ein immenser Unterschied zwischen dem Teufel und Jesus. Der Teufel ist ein Diktator, der andere immer nur dominieren möchte. Jesus regiert, aber er teilt sein Reich mit anderen. Ich komme in mein Reich und ich werde mein Reich mit euch teilen, wenn ihr durchhaltet. Wir haben also Anteil an seinem Reich. Fünftens, wir haben Anteil an seiner Herrlichkeit. Johannes 17,22. Jesus betet über seine Jünger zum Vater und sagt, und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Er lässt uns also Anteil an seiner Herrlichkeit haben. Ist das nicht wunderbar? Doch nicht nur das. Nun der sechste Punkt. Wir haben auch Anteil an seiner Beziehung zum Vater. Lesen wir nur ein paar Verse weiter in Johannes 17,26. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun. Das ist der Name Vater, wir haben das in einer früheren Lehreinheit bereits untersucht. Damit die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Mit anderen Worten, die Liebe, die Gott Vater für Jesus Christus den Sohn hat, wird auch die Liebe sein, die er für uns hat. Er teilt das mit uns. Siebtens, wir haben Anteil an seinem gesamten Erbe. In Johannes 16, 14-15 heißt es über das Wirken des Heiligen Geistes, er, der Heilige Geist, wird mich verherrlichen. Die Frage, verherrlicht es Jesus, ist ein gutes Prüfungskriterium, ob etwas vom Heiligen Geist ist oder nicht. Denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum sagte ich, dass er, der Geist, von dem Meinen nimmt und euch verkündigen wird. Das ist wirklich ein schönes Bild. Der Vater teilt sein ganzes Erbe mit seinem Sohn. Alles, was der Vater hat, hat auch der Sohn. Doch der Verwalter des ganzen Erbes ist der Heilige Geist. und der Heilige Geist offenbart uns unser Erbe, das das ganze Erbe des Vaters und des Sohnes ist. Doch ohne den Heiligen Geist könnten wir wie Bettler anstatt wie Königskinder leben. Nur der Heilige Geist offenbart uns unser Erbe. Hierzu Römer 8, 17, wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi. Nach den rechtlichen Gepflogenheiten der damaligen Zeit hatte man Anteil am gesamten Erbe, wenn man Miterbe war. Es war nicht so, dass das Erbe aufgeteilt wurde, sondern jeder hatte Anteil am ganzen Erbe. Weil wir Gottes Kinder sind, haben wir demnach mit Jesus Anteil am ganzen Erbe. Alles, was er hat, ist unser Erbe. Römer 8, 32, er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wenn Gott bereit war, Jesus hinzugeben, gibt es nichts, was er noch zurückhalten würde. Er schenkt uns alles, aber er schenkt uns das mit ihm. Ohne ihn nichts, doch mit ihm alles. Wir könnten auch noch einmal Hebräer 1, 2 aufschlagen, wo gleich am Anfang vom Erbe Jesu als Sohn Gottes die Rede ist. Nachdem Gott in vielen Teilen und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, redete er am Ende dieser Tage zu uns in einem Sohn, den er zum Erbe aller Dinge eingesetzt hat. Alle Dinge sind das Erbe Jesu. Wir haben Anteil an diesem Erbe. Nun gehen wir zurück zu Hebräer 3, 14. All das, was wir eben sagten, hängt von einer Bedingung ab. Denn hier geht es weiter mit einem Wenn. Wenn wir den Anfang unserer Zuversicht bis zum Ende standhaft festhalten. Eigentlich geht es um alles oder nichts. Es gibt kein Zwischending. Du kannst nicht sagen, ich werde so halb Christ sein und ich weiß, dass ich dann nicht alles bekommen werde, aber zumindest bekomme ich ein kleines bisschen. Nein, du bekommst entweder alles oder nichts. Es gibt kein Mittelding. Wie gesagt, scheinen sowohl der Heilige Geist als auch die Schrift dies zu bekräftigen, dass wir bis zum Ende durchhalten müssen. Wir halten den Anfang unserer Zuversicht fest bis zum Ende. Weiter in der Studienhilfe. Hebräer 3,15. Wenn gesagt wird, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht wie damals, als sie mich provozierten. Welches Wort wird hervorgehoben? Heute. Wenn gesagt wird, heute. Mit anderen Worten, es gibt eine Zeit, die entscheidend ist. Welche Zeit ist das? Heute. Wie lange dauert dieses heute? Niemand weiß es. Vergleicht das mit 2. Korinther 6, 2. Denn er spricht, zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört und am Tage des Heils habe ich dir geholfen. Siehe, jetzt ist die wohlangenehme Zeit, siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Es wäre falsch zitiert, wenn man sagen würde, heute ist der Tag des Heils. Vielleicht dauert es gar nicht den ganzen heutigen Tag, es ist jetzt, jetzt ist der Tag des Heils. Schlagen wir kurz Sprüche 27,1 auf. Rühme dich nicht des morgigen Tages, denn du weißt nicht, was ein Tag gebiert. Stimmt das etwa nicht? Wie oft beginnen wir einen Tag mit einer bestimmten Vorstellung, was geschehen wird? Doch am Ende des Tages fragen wir uns, wie bin ich da nur hineingeraten? Wir haben keine Garantie dafür, was an einem bestimmten Tag geschehen wird. Du hast keine Garantie, dass du das Ende dieses Tages erleben wirst. Doch solange es heute heißt, sollst du darauf achten, dein Herz nicht zu verhärten. Gehen wir zurück zu Hebräer 3, 16 bis 19. Es heißt am Ende von Vers 15, als sie mich provozierten oder in der Provokation. Und dann folgt eine Reihe von Fragen. Denn welche provozierten, als sie gehört hatten? Waren es denn nicht alle, die durch Mose aus Ägypten ausgezogen waren? Und welchen zürnte er 40 Jahre lang? Nicht etwa denen, welche gesündigt hatten, deren Leiber in der Wüste fielen? Welchen aber schwur er, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, wenn nicht denen, die ungehorsam gewesen waren? Eine bessere Übersetzung wäre die nicht gehorchten. Das Wort hier wird zwar mit Ungehorsam sein wiedergegeben, liegt jedoch von seiner Bedeutung her zwischen Ungehorsam sein und Ungläubig sein. Wir werden das anhand des Hauptworts im nächsten Kapitel eingehend besprechen. Es geht hier um Ungehorsam, der eine Folge von Unglauben ist. Das ist hier gemeint. Der eigentliche Schwerpunkt liegt demnach nicht auf dem Ungehorsam an sich, sondern auf dem Unglauben. Welchen aber schwur er, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, wenn nicht denen, die ungehorsam gewesen waren? Und wir sehen, dass sie wegen des Unglaubens nicht hineingehen konnten, und das ist nun das ganz normale Wort für Unglauben. So einfach ist es, nicht wahr? Machen wir es doch nicht kompliziert. Erfinden wir doch keine komplizierten Begriffe, um den Unglauben zu kaschieren. Wenn wir es nicht schaffen, wird das bei uns denselben Grund haben wie damals bei ihnen, nämlich Unglaube. In 1. Korinther 10 sagt Paulus, was die Israeliten auf ihrem Weg durch die Wüste aus Ägypten heraus erlebt hätten, sei für uns heute Warnung und Anweisung zugleich. Lesen wir 1. Korinther 10 ab Vers 1. Denn ich will nicht, dass ihr in Unkenntnis darüber seid, Brüder, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren und alle durch das Meer hindurchgegangen sind und alle in der Wolke und im Meer auf Mose getauft wurden und alle dieselbe geistliche Speise aßen und alle denselben geistlichen Trank tranken. Denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete, der Fels aber war der Christus. Paulus erinnert die Christen, die nicht vorwiegend jüdischer Herkunft waren, schließlich war es ja eine nicht-jüdische Gemeinde, dass alle unsere Väter bestimmte Erfahrungen durchmachten. Er spricht von den Israeliten, die aus Ägypten auszogen. Mit anderen Worten, sie werden unsere geistlichen Väter, sobald wir in den Ölbaum Abrahams eingepfropft werden. Sie alle waren unter der Wolke. Sie alle gingen durch das Meer hindurch. Paulus sagt, dementsprechend zwei Taufen. Die Taufe in der Wolke entspricht der Geistestaufe, die Taufe im Meer entspricht der Wassertaufe. Sie alle hatten diese Erfahrungen gemacht. Außerdem tranken sie alle vom Geist und tranken aus dem geistlichen Felsen, der Christus war. Mit anderen Worten, die Israeliten machten vier elementare Erfahrungen, denen vier elementare Erfahrungen von uns Christen entsprechen, nämlich Wassertaufe, Geistestaufe, Trinken vom Heiligen Geist und genährt werden durch Christus. Aber sie schafften es nicht. Ich bin kein Freund von theologischen Diskussionen, aber ich muss eins sagen, die Tatsache, dass man diese vier Erfahrungen gemacht hat, ist keine Garantie dafür, dass man es schaffen wird. Ich kann diese Worte jedenfalls nicht anders verstehen. Vers 5. An den meisten von ihnen aber hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie sind in der Wüste hingestreckt worden. Diese Dinge aber sind als Vorbilder für uns geschehen, damit uns nicht nach bösen Dingen gelüstet, wie es jene gelüstete. Werdet auch nicht Götzendiener wie einige von ihnen. Vers 8. Auch lasst uns nicht Unzucht treiben. Vers 9. Lasst uns auch den Christus nicht versuchen. Vers 10. Murrt auch nicht. Wir werden hier vor fünf Dingen gewarnt. Erstens, nach bösen Dingen zu gelüsten. Zweitens, Götzendiener zu sein. Drittens, Unzucht zu treiben. Viertens, den Herrn zu versuchen. Fünftens, zu murren. Habt ihr den letzten Punkt gehört? Erst vergangene Woche hörte ich im Radio eine Predigt von mir und ich sagte darin, Gott hätte eine besondere Strafe für jene gehabt, die murrten. Sie wurden nicht krank wie die anderen Leute, sondern wurden von zerstörerischen Engeln zerstört. Das ist interessant. Wir werden ausdrücklich davor gewarnt, zu murren. Diese fünf Punkte machen deutlich, dass wir, wenn wir murren, in dieselbe Kategorie fallen wie Götzendiener oder Menschen, die Unzucht treiben. Alle religiösen Menschen haben ihre eigene kleine Liste mit vermeintlich zulässigen Sünden, und darin wird kategorisiert. Einige sind schlimm, andere sind nicht so schlimm. Dafür gibt es keine biblische Grundlage. Wir alle schneiden uns diese Liste auf uns selbst zu. Die Dinge, die ich nicht tun möchte, sind schlimme Sünden. Die Dinge, die ich von Zeit zu Zeit tue, sind zulässige Sünden. Täuscht euch nicht, es ist nicht so. Vers 11. Alles dies aber widerfuhr jenen als Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Das heißt, all das ist eine Warnung für uns alle. Nun kommt ein Daher. Daher, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Wer von euch sagt, das stimmt schon, was er da sagt, aber mir kann das nicht widerfahren, dem gilt Vers 12, daher, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Ich bin seit über 40 Jahren Christ und ich habe heute mehr Furcht davor, unachtsam zu leben als vor 30 Jahren. Im nächsten Kapitel finden wir auch gleich am Anfang die Worte, fürchten wir uns nun. Das passt vielleicht nicht zu deiner Theologie, aber es steht hier in der Bibel. Nun, das Letzte, was ich in dieser Lehreinheit noch sagen kann, ist sehr wichtig. Wir sprachen darüber, dass wir in die Ruhe eingehen sollen. Ihr werdet das nie in eurem Leben anwenden können, wenn ihr das letzte Statement der Studienhilfe zu Hebräer, Kapitel 3, auf Seite 31 Mitte nicht versteht. Dort heißt es: Wir finden unsere Ruhe nur im Rahmen unseres Erbes. Außerhalb unseres Erbes gibt es keine Ruhe. All das beruht auf dem Vorbild der Israeliten, die aus Ägypten auszogen und in das verheißene Land hineingingen. Vor diesem Hintergrund sehen wir uns noch drei Passagen aus 5. Mose an, die den Sachverhalt deutlich machen. 5. Mose 3,20. Mose gibt hier Anweisungen an 2,5 Stämme aus, an Ruben, Gad und den halben Stamm Manasse, die beschlossen hatten, ihr Erbe östlich des Jordans einzunehmen. Er sagte: Gut, ich gebe euch dieses Erbe, aber ihr müsst zuerst hinübergehen und mit euren Brüdern dort um das Territorium im Westen kämpfen. Wenn ihr das getan habt, könnt ihr zurückkommen. Er sagt in Vers 20, bis der Herr euren Brüdern Ruhe verschafft, wie euch, und auch sie das Land in Besitz nehmen, das der Herr euer Gott ihnen jenseits des Jordan gibt. Die Ruhe kommt erst dann, wenn wir das Land besitzen, das unser Erbe ist. Dann noch 5. Mose 12, 9, denn ihr seid bis jetzt noch nicht zu der Ruhe und zu dem Erbteil gekommen, das der Herr dein Gott dir gibt. Beachtet, Ruhe und Erbteil gehen Hand in Hand. Kein Erbteil, keine Ruhe. Außerhalb des Erbes gibt es keine Ruhe. Nach 5 Jahren in Ostafrika und 1 Jahr in Kanada zog ich vor langer Zeit nach Seattle im Bundesstaat Washington. Anfangs wohnten Lydia und ich 1,5 Jahre lang in einem kleinen Mietshaus, einem Holzbau mit 2 Zimmern. Es war eine sehr einfache Behausung, die uns der Vorsitzende der Geschäftsleute des vollen Evangeliums in dieser Stadt vermietete. Es war so gut, nicht mehr im Haus anderer Leute wohnen zu müssen, dass ich sagte: Herr, das ist großartig. Ich hatte die Bibel aufgeschlagen vor mir und mein Blick fiel auf 5. Mose 12, 9. Dort heißt es: Ihr seid bis jetzt noch nicht zu der Ruhe und zu dem Erbteil gekommen, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Ich sagte zum Herrn: Aber das ist doch so ein schönes Haus. Der Herr sprach nochmal zu mir, nicht aus der Bibel, aber dennoch sehr klar. Er sagte: Ich habe etwas viel Besseres für dich. Und überall, wo ich seither hinkam, fragte ich mich: Ist das das viel Bessere? Jetzt, da wir eine Wohnung in Jerusalem haben, könnte ich zumindest nach dem Maßstab dieser Welt betrachtet gut glauben, dass es das ist. Aber dieser Zusammenhang wurde mir sehr deutlich. Wenn du nicht in deinem Erbe bist, bist du auch nicht in der Ruhe. Die Ruhe und das Erbe sind deckungsgleich. Und dann eine letzte Bibelstelle, 5. Mose 25, 19. Und wenn der Herr dein Gott dir Ruhe verschafft hat, vor allen deinen Feinden ringsum in dem Land, das der Herr dein Gott dir als Erbteil gibt, es in Besitz zu nehmen, dann sollst du etc. Beachtet auch hier wieder: Die Ruhe ist im Erbe.